So, die erste Folge der zweiten Staffel Podcast Create Tomorrow Together mit Rafi Ahmed. Ich freue mich so sehr, weil er in der ersten Staffel auch dabei war und es hat sich so viel wieder getan und überhaupt ist, glaube ich, dein Weg so ein extrem spannender Weg, der auch geprägt ist von unterschiedlichen Phasen. Und das finde ich jetzt richtig schön, dass wir uns heute hier zusammensetzen. Und ich würde dich einfach mal bitten, Rafi, stell dich mal kurz vor, welche Steps, wie du angefangen hast mit dem Thema Selbstständigkeit.
Danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Rafi. Ich bin jetzt 37, schon ein paar Themen schon hinter mir gebracht. Meine wirklich ersten Steps habe ich eigentlich mit der Hochschule, mit dem Studium begonnen. Und das war 2013, habe ich mein Bachelorstudium an der Hochschule Pforzheim abgeschlossen mit Modedesign, also 2017 dann beendet. Mhm. Und da kam eigentlich auch direkt die Selbstständigkeit mit meiner Bachelorarbeit mit dem Namen Mobotai. Also da habe ich quasi die Sportmarke gegründet gehabt. Relativ simpel aus der Uni aus direkt. Das war gleichzeitig die Bachelorarbeit und war dann auch aber das umgesetzte Projekt dann für die Wirtschaft. Und genau, das ging dann eigentlich relativ lang. Ich habe eigentlich vorher nicht viel über Selbstständigkeit gewusst oder in dem Bereich gemacht. Ich finde, habe da quasi einfach gestartet. Ich hatte da eine Idee, dass ich eben Sportbekleidung machen will mit einem Bezug auf wenig Farben, sehr clean, sehr auf Funktionalität, einfaches Design und eigentlich mehr so Freizeitsportbekleidung. Und das hat genau den Nerv getroffen. Wir waren dann auch bei Höhle der Löwen. Mhm. Insgesamt dreimal. Beim ersten Mal auch ein Investment bekommen, haben auch mehrere Investorenrunden dann erfolgreich abgeschlossen gehabt. Und die Marke ist nach wie vor noch auf dem Markt, verkauft sich auch, ist unterschiedlichen Marktplätzen verfügbar und ist eigentlich, kann man schon sagen, schippert eine etablierte Sportsmarke mit einem bestimmt ganz klaren Design halt und einer klaren Designsprache auch.
Das heißt, du bist relativ schnell über das Thema Investoren gegangen.
Ja.
Und was war da eigentlich deine Zielsetzung dabei?
Die Zielsetzung war eigentlich, gerade wenn man neu ist und ohne viel Erfahrung gründet, dass man halt von den Investoren sehr viel Know-how mitbekommt und einfach wie man quasi dann auch ein Brand oder ein Produkt in den Markt bekommt und so die Mechanismen, die es halt gibt mit Marketing, Produkteinführungen und die Themen. Also eher strategisch war schon eher wichtiger, weil man hatte halt die Erfahrung selber nicht. Und parallel natürlich ist ganz großer Anteil auch das Kapital, das man eben kriegt, um diese ganzen Themen halt zu finanzieren.
Und neben den Investoren war es auch eine Teamgründung.
Genau.
Und du hast dir ja ganz schnell die Kompetenzen ins Boot geholt, die du nicht unbedingt als Modedesigner hattest. Würdest du es genauso wieder machen?
Und heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, weil der Punkt ist, dass man viele dieser Leistungen auch eigentlich ganz gut einkaufen kann und dass die auch sehr erschwinglich geworden sind. Und man kann das gut, wenn man, also heute würde ich sagen, ist wichtig, dass man von allen Bereichen schon genug weiß oder zumindest eine gewisse einschätzen kann, ob das richtig oder falsch ist oder ob es gut oder schlecht ist, also die Qualität einschätzen kann, aber so eine Kernkompetenz halt mitnimmt. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich sagen, dass heutzutage der Gründer oder jetzt auch im Sportmodebereich so, man soll das Produkt kennen, man sollte sich im Marketing etwas auskennen, in ein, zwei Sachen wirklich richtig gut und es ist in meinem Fall eben Produktdesign, Produktion und das Thema Marketing, Sales, das ganze Thema Finanzen, dass man da einfach entscheiden kann, ist das jetzt gut oder schlecht. Mhm. Aber die Kernkompetenzen kann man sich einfach ganz gut einkaufen.
Okay. Ja. Und ihr seid ja richtig, richtig durch die Decke gegangen. Das war das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Auch über wahnsinnig vielfältige, gute Vertriebskanäle, gutes Marketing, hier mit Testimonials, Influencer. Und trotzdem gab es natürlich auch mal einen Bruch, wie es in der Branche relativ häufig vorkommt. Hattest du eigentlich, nachdem das so mal nicht mehr so gut weiterging, auch nochmal Zweifel an dem Thema Selbstständigkeit oder war das nie eine persönliche Frage für dich?
Immer wieder schon auch, ob die Selbstständigkeit, was man sich schon fragt, ist, dieses Thema Selbstständigkeit ist ja 100% Ownership über das Thema. Mhm. Man ist quasi letzte Instanz und ist einfach, es ist wie ein Kind halt, ja. Man kann aber nicht sagen, ich gebe das ab und dann kümmert sich da jemand drum. Da hatte ich schon mal überlegt, so, wie wäre jetzt mein Leben, wenn ich jetzt angestellt irgendwo wäre oder jetzt irgendwie was machen würde, wo ich vielleicht weniger Verantwortung hätte. Aber ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man da auch in der auch im Angestelltenverhältnis hat man da das gleiche Mindset. Also das ändert sich nicht. Mhm. Und ich glaube, das würde mich sehr schnell auch sehr vielleicht einschränken oder deprimierend machen, wenn ich halt nicht mitkreieren kann und nicht mitentscheiden kann, welche Richtung es geht und einfach halt auch den Impact halt nicht sehen würde. Mhm. Also ab und zu mal schon, aber ich glaube, das ist grundsätzlich schon mein Thema, ist die Selbstständigkeit. Mhm. Ob es in der Form von Beratung ist, ob es Form von Projektmanagement ist, ob es etwas ist, wo man Mehrwert beiträgt, ob das jetzt wirklich operativ ist oder vielleicht einfach nur auch strategisch. So insgesamt, so dieses Mitkreieren, Mitentscheiden, Umsetzen, Exekutieren. Ich habe natürlich auch viele Themen gehabt, wo man sehr viel auch diskutiert vorher und viele Meetings hat und man kommt dann nie wirklich ins Machen und so. Das ist, ich bin da schon ein klassischer Macher. Also es, für mich hat das Wert, wenn es am Ende umgesetzt worden ist und dann noch dasteht. Also es ist schon die Selbstständigkeit, so wie sie ist, mit allen Vor- und Nachteilen.
Du bist ja nebenher noch Dozent immer mal wieder. Das vereint uns beide ja auch so ein bisschen so mit Exkursionen, Input, Projektarbeiten auch mit Studierenden. Was würdest du denn sagen, was ist dein persönlicher Mehrwert an der Dozententätigkeit?
Mein persönlicher Mehrwert ist zum einen, dass ich das für mich, weil die Themen sind ja für mich Alltag, die ich ja jeden Tag mache. Also ob es jetzt Marketing ist oder irgendwie Produkte entwickeln. Und für Studenten ist es halt eben nicht Alltag. Die kennen das halt gar nicht. Und es macht mir sehr viel Spaß, denen von der Realität dazu berichten, was da eigentlich passiert. Ja, und wie läuft es in der Realität ab? Ja. Und was, die haben natürlich auch so eine eigene Vorstellung von, wie das halt abläuft dann. Oder die fragen dann zum Beispiel auch, wenn wir da diese Präsentation halten, ist es wichtig, dass ich da die Zeit einhalte, auch auf die Minute genau. Sage ich so, das ist in der realen Welt, ist das, macht das keiner, spielt das keine Rolle, oder wie viele Folien ihr da habt oder so. Also die sind natürlich sehr weit entfernt von der, und da macht es mir Spaß, denen da halt zu erklären und einfach von der realen Welt halt zu erklären, wie läuft das in der Produktion, wie entwickelt man da Produkte, wie kriegt man einen Preis, wie verhandelt man dann auch hin und her und wie sieht das halt aus. Das macht mir meistens Spaß und man ist natürlich auch sehr nah halt an der anderen Generation. Mhm. Und ich glaube, das passiert, dass man ganz schnell sehr, sehr weit entfernt ist und dann eigentlich so von dem Käufern, von den zukünftigen Leuten, die man noch einstellen wird, dass man da halt dann so weit entfernt von denen ist, dass man die gar nicht mehr versteht. Mhm. Und welche Themen, was sind es gerade für Themen, für die sich interessieren? Mhm. Und das gibt mir persönlich den größten Mehrwert. Und deswegen mache ich es eigentlich auch schon jetzt seit 8 Jahren.
Mhm. Und jetzt hast du ja auch internationale Erfahrung. Morotai war ja auch in Malaysia so aufgemacht. Genau. Und jetzt Next Stop. Dubai,
ja.
Nimm uns mal mit auf die Reise,
ja,
auf deine Reise, auf den Markt Dubai. Und was ist anders in Dubai zu gründen? Also da haben wir ganz viele Fragen dazu und gerade mal dein persönlicher Eindruck.
Dubai kam ja eher aus, es war ja eher ein Zufall. Also ich hatte quasi Kontakt aufgenommen zu den Lieferanten auch von mir und habe denen einfach mal ein Update gegeben. Und da bin ich dann quasi auch bei Morotai in Advisory Role gerutscht und habe dann gesagt, ich bin jetzt einfach hier beratend tätig. Und da habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen gehabt, als quasi jemand, der dieses Projekt komplett begleitet, von Produktentwicklung, Branddesign, also wirklich Brand aufbauen und in den Markt einführen, mit dem Hintergrund, dass es halt für ein arabisches Land quasi darauf aufgebaut ist, mit allen den Farben, mit all der Vielfalt. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand das höchst interessant, weil das natürlich Sportbekleidung machen ist, so kenne ich mich aus, mit Produktentwicklung. Aber ich habe das natürlich noch nie in einem anderen Land gemacht. Mhm. Und dann habe ich das angenommen und habe dann quasi dieses Brand komplett von null gegründet, aufgebaut, entwickelt und in den Markt eingeführt. Mhm. Und jetzt ist das quasi, ist die Marke dort gelauncht und läuft da ganz normal, hat da diverse Standorte.
Das ist ja zufällig, genau, heute zufällig auch die Brand an.
Genau. Ja, die wollen das Aura Athletics.
Ja.
Und ist eine Zusammenführung von auch zwei Wörtern. Einmal Aura und Aura Spanisch, aus dem spanischen Wort jetzt.
Okay.
Also now. Und das ist quasi so, daher der Name, den Namen habe ich gewählt, weil ich zum einen wollte ich einen internationalen Namen, kurzen Namen haben, der gut verständlich ist, der über etwas aussagt und einfach halt kurz und knackig und international. Und deswegen Aura und bedeutet quasi hier im Jetzt und diese Aura und das quasi in Produkte halt reinpacken. Also das Produkt und die Brand hat eher den Hintergrund nicht wirklich performen, also schon auch Performance, aber nicht aus dem Hintergrund heraus. Also die Zielgruppe ist eher Mindful Movement und eher das bewusste Sport machen, auch vor dem Sport, nach dem Sport. Und es geht eher so in Richtung Yoga, Running, Retreats machen, Hiking. Also eher so, ich sage jetzt mal ein bisschen Soft Fitness.
Aber trotzdem was total im Trend.
Genau, ist. Das ist natürlich aktuell. Wellness ist halt der Trend und es ist eigentlich eine Wellness-Sportmarke. Ja. Und da habe ich halt gesehen, dass das gerade in UAE ein großes Thema ist. Es gibt es gibt über 400 Yoga-Studios. Es gibt über 250 Paddle-Courts, die es gibt. Es gibt Unmengen von, also wirklich sehr, sehr gute High-End-Fitness-Studios mit Kursen. Und ich habe dadurch die ersten Monate nichts anderes gemacht, außer halt Yoga-Studios besucht, mir die angeguckt, selber da auch in den Kursen mitgemacht und festgestellt, es ist eine ganz andere Sport- und Fitnesskultur wie hier. Und es ist viel mehr mit Trainer und Kurse und die Leute machen da sehr wenig alleine Sport. Also es ist wirklich sehr stark dieser Community-Gedanke. Es gibt ganz viele Run-Clubs, also irgendwie, ich glaube, allein schon an einem Tag finden teilweise 15 Run-Clubs statt. Okay. Laufgruppen, wie wir würden hier sagen, Laufgruppen. Und die sagen halt Run-Clubs und es ist für das eher so ein Community-Ding. Es gibt dann natürlich richtig coole, die werden von Marken selber geführt und die Marken haben dann einen Trainer dafür dann hingesetzt und gesagt, du kümmerst dich jetzt um diesen Run-Club. Haben wir auch da gemacht. Und es findet sehr viel Community-Sport halt statt. Und da habe ich natürlich auch versucht, jetzt zu verstehen, wieso gibt es das hier nicht so arg. Und in Dubai leben die Leute halt, es sind ja 95% Menschen, die nicht dort aufgewachsen sind, sondern die ziehen dahin und die sind im Grundsatz erstmal isoliert. Also es ist sehr schwierig, da in eine sozialen Gruppe oder sowas quasi reinzukommen oder Freundschaft zu schließen. Und diese Sportveranstaltungen und Gruppen, die geben halt so eine gewisse, so eine Zugehörigkeit. Und die meisten, also wenn wir da sowas gemacht haben, dann haben sich da ganz entspannt 20, 25 Leute angemeldet und sind da gekommen. Und das liegt einfach daran, weil die natürlich auch mit anderen Leuten Netzwerken und so entstehen da halt Freundschaften und dann gibt es halt Gruppen und da gibt es natürlich auch Runclubs, da sind über 200 Leute, machen da jeden Morgen oder jeden dritten Morgen mit.
Ja. Dann nimm uns mal in die Welt persönlich mit nach Dubai. Was fasziniert dich? Wir haben uns ja zwischendrin immer gesprochen. So viele Geschichten sind bei mir hängen geblieben. Ja. Aber nimm uns einfach mal mit, was dich fasziniert, was den Markt auch ausmacht und wo wir sagen, oh, ziemliche Differenzierung jetzt zu Europa.
Es ist schon ziemlich anders wie in Europa. So grundsätzlich, wenn man hier aufgewachsen ist und hier die Wirtschaft kennt, das Miteinander kennt, dann ist natürlich der größte Unterschied, ist einmal erstmal das Wetter. Ja. Und ich glaube, das verändert natürlich auch viele Themen, auch die Arbeitsweise. Es ist halt 8 Monate, sag ich mal, im Jahr wirklich warm halt und 4 Monate wirklich richtig warm. Und daher in diesen 4, 5 Monaten passiert halt einfach sehr wenig. Ist alles die Geschwindigkeit ein bisschen runter, weil man kann nicht mal so viel draus machen. Das merkt man natürlich sehr schnell auch an den Sales, an den Verkäufen, weil die Menschen nicht mehr so viel draußen sind. Die restlichen, sag ich mal, 7 bis 8 Monate ist erträglicher. Und dann gibt es natürlich nochmal so 3, 4 Monate, wo es wirklich angenehm ist. Das ist jetzt halt Q4, Q1 ist ganz gut. Also die Temperaturen haben da einen sehr, sehr großen Einfluss. Es gibt halt einfach keine Wintersaison. Ja, klar. Es ist durchgehende Sommersaison. Ja. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, auch was die Produktauswahl angeht. Großer Unterschied ist natürlich, es ist alles sehr, sehr schnell. Es ist sehr schnell umgesetzt. Jeder ist da wirklich, also es gibt, ich würde auch kein wirkliches Wochenende in dem Sinne. Also es lebt alles jeden Tag und es ist von Freitag bis Sonntag halt durch. Die Sachen werden viel, viel schneller umgesetzt. Die Geschwindigkeit auch Entscheidungen zu treffen. Also ein Beispiel wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit einer Agentur irgendwie ein Onboarding machen würde oder eine Marketingagentur, dann man da 2, 3 Meetings vorher trifft sich und lässt sich da natürlich auch eine gewisse Zeit und dann, bis man dann Onboarding gemacht hat, kann es schnell mal einen Monat oder 2 Monate schon mal vergehen. Und das passiert halt relativ schnell in der Woche oder so. Also von erster Kontakt, bis dass sie schon Kampagnen übernehmen oder schon mal ist, wird das halt in 7 Tagen gemacht. Mhm. Und die Geschwindigkeit, einfach Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch umzusetzen, ist halt extrem schnell. Und das ist einfach so, würde ich sagen, komplett über die ganze Bevölkerung hinweg einfach so ein Standard. Mhm. Also da kann man auch jemanden um 21 Uhr anrufen und den nochmal fragen. Also Business und Geschäft und Arbeit ist da wirklich omnipräsent. Das ist nicht so ein Thema, das mache ich halt nebenbei, sondern es ist schon das Hauptding und es betrifft alle Lebenslagen. Also es ist alles eigentlich dem hinten dran gestellt.
Würdest du sagen, dass Gründen in Dubai gerade im Trend ist?
Ich würde sagen, es ist definitiv im Trend. Aus steuerlicher Hinsicht ist es im Trend. Mhm. Es ist im Trend, weil man da schnell, sehr schnell was gründen kann. Man kann sehr schnell ein Konto öffnen. Man kann sehr schnell dort quasi sich einen gewissen Lebensstandard aufbauen. Mhm. Gründen auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, es ist definitiv auch ein sehr, sehr hoher Wettbewerb. Mhm. Und auch ein höherer Wettbewerb als hier jetzt einfach, was die Summe an Projekten angeht.
Okay.
Und man muss sich halt schon vorstellen, es ist in Dubai, ist halt so konzentriert an wirklich Top-Marken, Top-Produkten. Es gibt nichts, was es da eben nicht gibt. Man findet da jede starke deutsche Marke, die in irgendeinem Produkt quasi Weltmarktführer ist, sind dort. Da ist international wirklich jede, auch was Sportmarken angeht, muss man sagen, ist einfach wirklich jede Sportmarke dort. Erhältlich, die haben einen Store und man nimmt es halt. Das ist quasi wie New York.
Okay.
Und deswegen ist die Konkurrenz sehr, sehr hoch.
Mhm.
Und wenn man es da schafft, mitzuspielen, also es ist natürlich auch ein Champions-League-Markt, ein Markt, der wo einfach sehr, sehr gute Spieler mit dabei sind. Und man muss da halt schon richtig gut in dem sein, was man macht und sehr aggressiv auch in dem, was man macht, damit man da auch wahrgenommen wird.
Welche Bedeutung hat Retail in Dubai?
Retail hat eine sehr, sehr große Bedeutung, weil hat zwei Hintergründe. Retail einmal, die Leute kaufen eine Experience ein, es ist weniger produktlastig, es ist sehr experience-lastig. Und dieses in die Mall gehen, das habe ich auch festgestellt, das ist für Leute wirklich Experience. Die gehen da in den Mall, da wird gegessen, da entspannt man, da geht man vielleicht nochmal zur Maniküre, dann kauft man ein bisschen ein, die Kinder spielen, man kann sich einen Film anschauen, also Kino mit integriert. Halt, die Mall ist wie eine Stadt halt und die Leute verbringen da wirklich sehr viel Zeit. Das heißt, es ist eher Experience. Und hier gehe ich vielleicht in ein Einkaufszentrum, weil ich sage, ich habe da halt alle 5 Läden, wo ich rein muss. Kann halt zum Edeka, kann halt zum BM, kann nochmal kurz zu Zara rein. Und dann hat man halt so seine 3-4 Stores und alles. Und das ist eher ein anderer Gedanke hier von einer Mall. Man versucht ja eher quasi Zeit effizienter zu verbringen, halt nur zum Einkaufen. Und dort ist es halt eher Retail ist, findet da eher statt als Experience. Und plus halt natürlich dadurch, dass halt extrem viel Tourismus da ist und die kaufen natürlich nicht online ein. Ja, wenn ich jetzt Urlaub machen gehe für 10 Tage nach Dubai, dann gehe ich zu einer shoppen, aber ich kaufe da nicht online ein. Das heißt, Online-Part ist wichtig für die, die dort leben und der Retail ist eigentlich wichtig für beide.
Mhm. Ist es schwer, in Retail reinzukommen? War es für euch schwer?
Es war nicht so schwer, muss ich sagen. Für das, dass wir relativ neue Brands sind, haben wir es dann innerhalb von 6 Monaten geschafft, in 8 Retail-Standorten reinzukommen.
Okay.
Und es hat zwei Hintergründe, also wir haben da aber eine Agentur dazwischen gehabt, die natürlich einen gewissen Kontakt zu den Retail-Händlern hat, also keine klassische Sales-Agentur, aber so eine Agentur, die Introductions quasi macht oder die halt, die quasi dann den Kontakt herstellt. Und anders wie bei uns ist dort auch sehr viel auf Consignment, also auf Kommission. Also der Retail ist dahingehend schon weiter oder hat eine andere Struktur und das geht ja jetzt hier auch langsam so in eine Richtung, das ist eher Marktplatz. Also da sind dann gute Retail-Häuser, die bieten dann quasi an, auf eine Festmiete monatlich oder halt auf eine Provisionsbasis die Produkte einzunehmen. Also ist eher ein Marktplatz geworden. Aber gerade weil das Risiko dann halt nicht bei den Retailern selbst ist, suchen die sich ganz gezielte Marken aus, von denen die glauben, dass sie die gut verkaufen können. Und dann ist es dadurch natürlich ein bisschen einfacher vielleicht rauszukommen, aber reinzukommen quasi in die Brand. Aber man ist auch relativ schnell raus, wenn es nicht performt. Weil, ja.
Welche Learnings hast du von deiner ersten Gründung jetzt in die zweite Brand reingenommen?
Also alle Learnings.
Sind das viele?
Das waren viele Learnings, ja. Also ich würde natürlich schon behaupten, man hat natürlich 90% der Sachen, die nicht gut funktionieren, weggelassen. Ja, es ist natürlich. Das ist, ich sage jetzt mal, wir sind natürlich gestartet früher und haben sehr viele Themen mitgenommen gehabt, sehr viel Rucksäcke mit draufgepackt gehabt und heute hat man halt die Brand gegründet ohne dem Ganzen. Also das war halt wirklich Luftlinie zum Ziel und nicht mehr mit den das war, muss ich schon sagen, es ist natürlich, man kennt einfach die Mechanismen, man weiß, was man machen muss, man hat sich viele Sachen einfach gespart. Und ich würde mir sagen, wirklich viele Learnings und es war sehr klar, ein Brand entwickeln, was braucht man für das Brand, was braucht man für eine IT-Infrastruktur für das Brand, was braucht man für eine Kollektion, wie viele Artikel braucht man, welche Farben. Das sind ja Dinge, da hat man ja viel experimentiert und das war halt eine ganz klare Richtung halt, das sind die Themen, die wir brauchen. Wie muss das Brand heißen, was für eine Mission, was. Deswegen sind wir natürlich auch so schnell in den Handel reingekommen, weil die haben natürlich gesehen, das ist sehr professionell aufgestellt. Und das haben wir dann, war natürlich die Rückmeldung auch von der Agentur, dass die es noch nie geschafft haben, eine neue Marke so schnell in den Handel einzuführen. Das war Rekordzeit auch für die. Und die tun in der Regel 1-2 Retail-Stores alle 1-2 Monate mal reinnehmen. Und wir waren wirklich alle 2 Wochen kam da halt ein neuer Retail-Partner hinzu. Und erst jetzt letzte Woche ist nochmal ein neuer Retail-Partner dazugekommen. Und das sind auch namenhafte Stores, die dann einfach durch die Sichtbarkeit in dem Store dann auch verkaufen. Mhm. Das heißt, das Produkt ist gut, die Qualität stimmt, das Pricing stimmt, das, was die Brand aussagt, stimmt. Und das ist eigentlich der klare Proof of Concept, dass die Marke dort funktionieren kann. Und das, dafür war Retail wichtig. Und da sind so viele Learnings, angefangen natürlich beim Produkt selber bis hin zum Pricing, bis auch das ganze Auftreten der Brand. Mhm. Ja, da hat man natürlich ganz klar gesagt, was sind die vier Pfeiler der Marke? Ja, für was steht die Marke? Was wird kommuniziert? Also auch eine klare Kommunikationsstrategie, auch eine ganz klare Markteinführungsstrategie gab es. Mhm. Über welche Nische geht man in den Brand rein? Und wir haben natürlich hier viele Sachen probiert mit unterschiedlichen Sportarten. Und das war von Anfang an klar, das ist die Strategie und die wird umgesetzt. Mhm. Und da habe ich schon sehr viele, wir sind natürlich auch sehr schlank aufgestellt. Wir haben am Anfang sehr stark mit Agenturen zusammengearbeitet, haben nach und nach dann auch Leute eingestellt, weil am Anfang war uns natürlich wichtig, wir kennen den Markt nicht. Der Markt ist für mich neu. Der Markt ist auch für den Investor neu. Ja. Der Markt ist, ich kenne mich mit dem Produktthema aus, aber mit dem Markt halt eben nicht. Also brauchen wir Marktexperten. Mhm. Und dafür haben wir uns Agenturen dann reingeholt, die uns auch dieses Wissen halt dann auch, wo man sich dann angeeignet hat.
Also Outsourcing, Freelancing.
Outsourcing, so. Relativ früh, ja. sehr viel Freelancing am Anfang. Und die Key-Entscheidungen, wenn es ums Brand geht, um die Richtung geht, um das Auftreten, das liegt bei uns. Aber so die Marktthemen, da wirklich jemand vom Markt. Ja.
Wird es denn Oral Athletics auch in Europa mal geben?
Kann ich mir schon gut vorstellen, so grundsätzlich. Wir haben ja jetzt hier ein Pilotprojekt mit Wintersport und da läuft das bisher ganz gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hier funktioniert. Was hier natürlich ein bisschen fehlt, sind die ganzen Winterthemen. Ja, die müsste man ergänzen und ich glaube, dass wir mit manchen Farben hier vielleicht zu gewagt wären. Das wäre hier ein bisschen das Thema, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch. Ich würde auch tatsächlich behaupten, dass das hier Europa auch ein größerer und stärkerer Markt ist als UAE. UAE ist natürlich als Markt ein sehr, sehr kleiner Markt.
Ja, ja.
Ja, die ganzen Arabischen Emiraten, da sind maximal 10 Millionen Menschen, die da leben. Und Dubai selber sind ja knapp 4 Millionen. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Markt, ein sehr konzentrierter Markt. Und die Wechselbarrieren auch für den Endkunden sind sehr, sehr hoch, also sehr niedrig im Endeffekt, von einer Marke zu einer Marke zu switchen. Deswegen sind einfach die Wettbewerbssituationen in Dubai, würde ich sagen, sind oder generell UAE sind schlechter als Europa.
Jetzt hast du vorhin mal das Thema Beratung angesprochen, einfach mal so. Du hast schon mal ein Label gegründet, du gründest jetzt im Ausland mit einem Partner und Investor auch zusammen. Welche Perspektiven siehst du denn für dich persönlich so in der Zukunft, Fitnessmarkt, Internationalität, eventuell Beratung? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade in Dubai, hatte ich da einige Anfragen bekommen, auch von einer Paddelmarke, die quasi in Dubai auch selber Paddelprodukte halt vertreiben, aber eher so Richtung Textilien. Und auch mit Unterschied, also auch in asiatischen Ländern, die haben mich wirklich gefragt, ob ich für die nicht Produkte entwickeln kann und das ganze Produktthema, Designthema, Produktionsthema für die Betreuung habe ich damit angefangen gehabt. Also ich berate da schon jetzt lang, nach und nach entwickelt sich da so eine Richtung Beratungsdienstleistung, weil viel natürlich mit einem Launch von einer Brand, das hat so viel, da gibt es so viele kleine Punkte, Themen, die man vergisst halt oder die man nicht auf dem Schirm hat, von Brand bis hin dann zur Marktanführung. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, jetzt auch mit dem Thema Familie und Flexibilität, dass ich viel, viel stärker in das Thema Beratung reingehen werde. Und dass es auch etwas ist, wo ich jetzt, glaube ich, auch an einem Punkt bin, jetzt mit der Erfahrung und jetzt auch dem Proof of Concept, das einmal gemacht zu haben, zweites Mal gemacht zu haben und einfach verstanden zu haben, okay, das sind so die Themen, dass man jetzt eigentlich hingehen kann und sagen kann, man hilft ja auch wirklich Gründern oder Leute, die schon vielleicht in der Brand drin sind, Rebranding, Produkte nochmal anschauen, Markteinführungen, Marketingstrategien und da einfach begleitend. Mhm. Das Thema auf jeden Fall würde mir auch sehr viel Spaß machen. Und es macht mir auch jetzt aktuell schon Spaß mit dieser Brand, da quasi denen die richtigen Produkte. Und wir sind jetzt gerade in der Produktion für denen ihre nächste Kollektion. Mhm. Und jetzt haben die mich auch schon gefragt, wie ist auch ein Shooting, hat es da Ideen, wie könnte man sowas umsetzen. Ach. Also ich habe ja wirklich jetzt auch bei der neuen Brand innerhalb von 12 Monaten von null bis Marktanführung alles betreut. Also von Produktshooting bis hin zu Daten, also auch welche Daten, Namen für die Produkte, das Hangtag, also das sind so viele Sachen, die selbst die Produktion gar nicht weiß, was da gemacht werden muss. Und da denke ich, dass es auf jeden Fall in so eine Richtung geht.
Ja. Jetzt haben wir ja gerade in Deutschland die Situation, dass die wirtschaftliche Situation nicht ganz so berauschend ist, das Konsumverhalten auch etwas zurückhaltend. Und ist aber immer eine Phase, wo die Gründerzahlen zunehmen. Und das heißt, wir haben momentan eine positive Entwicklung. Mhm. Und deswegen würde ich dich doch jetzt aus deiner Erfahrung heraus mal fragen, welche Tipps würdest du Gründerinnen in der jetzigen Zeit mitgeben?
Also ich glaube, eines der wichtigsten Punkte und die ich jetzt, wo ich auch zweimal jetzt sagen kann, aus zwei großen Projekten heraus, ist relativ lean gründen. Mhm. Also klein gründen mit wenig Personal, mit wenig Fixkosten. Also wirklich das Risiko, was das angeht, initial Invest maximal klein halten. Maximal das Invest in das Produkt reinstecken. Mhm. Also da wirklich sich Gedanken machen, dass das Produkt stimmt. Preis-Leistung, ich glaube, wir sind ein sehr, sehr starker Preis-Leistungsmarkt. Und es gab sicherlich mal eine Zeit, wo das ein bisschen anders war, aber ich glaube, aktuell ist es sehr, sehr preissensitiv, ja. Preis-Leistung und sogar weniger Brand. Mhm. Es ist tatsächlich, und das ist auch der große Unterschied zu Dubai, dass es sehr brandlastig ist und sehr Status und man kauft halt Marken, die bekannt sind und weniger Marken, die nicht bekannt sind. Und hier ist das, sind ja Leute da neutral, eine gute Marke, No Name, gutes Produkt, gute Story wird eher gekauft als eine bekannte. Mhm. Deswegen glaube ich, würde ich das auf jeden Fall den Gründern mitgeben, sehr, sehr stark sich darauf, auf das Produkt und auf das Preis-Leistung. Und eine wirklich Geschichte, die man gar nicht mehr außen vor lassen kann, ist das Thema Story. Mhm. Also, wieso macht, also das Storytelling, es reicht einfach nicht mehr, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen für einen guten Preis. Es gibt einfach so viele gute Produkte für einen guten Preis, die Story muss stimmen. Und die Story ist aktuell, wo ich sage, es muss eine Daseinsberechtigung sein, wieso gründet man das Thema, wieso ist es einem wichtig, man muss das erzählen und wirklich konsequent in allen Kanälen immer wieder erklären, wieso man das macht. Und das würde ich vielen Gründern oder generell, gutes Produkt, ja, top, guter Preis, super, alles klar, aber wieso, also was ist die Daseinsberechtigung, was ist die Story dann? Das auf jeden Fall. Und was viele auch machen, dass sie relativ früh schon auf das Thema Investment oder Beteiligungen halt zugehen. Und das würde ich sagen, ist generell schwieriger in einer sehr, sehr Frühphase. Es ist einfacher, wenn man schon irgendein Proof of Concept hat. Also lieber noch mal ein paar Monate warten, das Produkt auf den Markt bringen, ein paar Referenzwerte haben, wo man aussagen kann, das ist ein Case, das ist quasi ein Vorgang. Hier sieht man, es gibt eine Gruppe, die das kaufen würde oder die das schon kauft. Und jetzt kann man das skalieren und dann eher auf Investoren und Beteiligung zugehen. Ich glaube, alles andere, weil es ist auch, die Investmentlage ist ja auch nicht so, dass man jetzt schnell Investments bekommt. Und deswegen eigentlich mehr auf die wichtigsten Themen. Lean aufstellen, ganz schnell Proof of Concept und die Story quasi, egal in welcher Form, ob organisch, Paid Marketing, Influencer, die muss auf jeden Fall erzählt werden. Und ich denke, selbst da geht es sehr, sehr stark in organisches Marketing.
Als ich das letzte Mal den Podcast mit dir gemacht habe, waren wir bei dir daheim und mir ist sehr gute Literatur aufgefallen. Ja. Ich weiß, dass du Literatur liebst, Podcast liebst. Gibt es eine Empfehlung von deiner Seite?
Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Meine Marke. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen für jeden Gründer, weil ob man am Ende ein Produkt verkauft oder ob man am Ende oder über einen Preis verkauft, es ist am Ende ein Brand, ob das ein No-Name-Brand ist. Es gibt keine Marke, die keine Marke ist. Also jedes Produkt ist irgendwo auch ein Stück weit eine Marke und steht für etwas. Und das finde ich ganz gut in dem Buch, weil es da eben erklärt wird, wie Marken funktionieren, auch emotional, welchen Wert sie mit einbringen, wie man Marken aufbaut, was Marken und wieso, wie auch psychologisch einfach uns Marken ein Stück weit auch, also wir können eher eine Verbindung zu jemandem aufbauen, wo irgendwie das Gefühl von einer Marke dahinter steckt. Und das finde ich ganz interessant. Weil viele meinen, ja, wir sind gar keine Marke, wir machen halt ein gutes Produkt und sowas. Aber gerade das ist ja die Marke. Und deswegen würde ich das Buch, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich habe das Buch gelesen, ist sehr interessant. Es gibt auch nochmal ein Marketingbuch, das ist eins der bekanntesten Grund, also eigentlich so, das heißt Psychologie des Marketings. Ist ganz klein, ganz dünn und das sind wirklich so die wichtigsten Themen, die man einfach über Marketing wissen muss. Und das geht wirklich so auf 100 Jahre zurück, wie man da quasi Anzeigen geschaltet in einem Zeitungsartikel. Und es sind immer noch dieselben Mechanismen, es sind dieselben grundsätzlichen Aspekte, die man auch heute jetzt halt nur auf Digitalmarketing übersetzen muss. Und die zwei Bücher haben mir wirklich sehr geholfen, weil am Ende, und das habe ich jetzt auch in den letzten 10 Jahren feststellen müssen, man kriegt das hin, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen, man kriegt eigentlich auch eine gute Infrastruktur hin, aber das 90% der Arbeit ist eigentlich das Sales und Vertrieb und das Marketing. Ja. Und da scheitern ja auch viele einfach dran. Mhm. Und ich glaube, würde sagen, der Großteil hat auch einfach keine Lust darauf.
Das ist entweder keine Lust oder auch kein Bezug.
Kein Bezug.
Und dann kommt oft noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Inwieweit muss ich mich selber mit einbeziehen, selbst vermarkten? Bei Morotai warst du das Gesicht, du warst in den Werbevideos zu sehen. Wie viel Prozent macht das aus deiner Meinung nach?
Es ist eigentlich, die Frage ist eigentlich eher, wie schaffe ich es, mich zu differenzieren? Mhm. Also die große Frage ist eigentlich gar nicht mehr, also wie kann ich die maximale Anzahl an Differenzierungspunkte in meinem Unternehmen schaffen? Mhm. Und man schafft das übers Produkt. Man schafft das über die Page, über die Preise schafft man vielleicht nicht so differenzieren. Über die Qualität kann man vielleicht irgendwie besser. Wobei Qualität ja auch wieder subjektiv wahrgenommen wird. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so, wo man kann damit auch nicht mehr punkten, sondern wir haben besonders gute Qualität. Mhm. Das setzt der Kunde schon voraus. Also, wenn man in anderen Punkten so viel Differenzierung hat, dass man sagt, ich muss mich da jetzt echt nicht mehr selber einbeziehen, weil das macht nicht mehr so viel aus, dann ist es in Ordnung. Aber wenn man in einem anderen Punkt nicht so viel schafft zu differenzieren, dann würde ich sagen, es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich reinbringt, weil es ist auch einfach bewiesen und man sieht es einfach, dass die Marken, wo der Gründer, das Team, wo die vorne dran stehen, die schaffen einfach den größten Mehrwert, den neue Marken nämlich nicht haben, nämlich Trust, also Vertrauen. Mhm. Und ich hatte das auch den Investoren und auch generell gesagt, wir werden als, wenn wir diese Marke auf den Markt bringen, alles haben bis auf eine Sache. Und das ist nämlich Vertrauen. Also wirklich, aus welchem Grund soll ich denn dieses Brand kaufen? Also wo ist der Vertrauensaspekt? Das kann natürlich gute Testimonials sein, wir können ja einen guten Influencer und Bekannten mit reinnehmen, wir können dann 5 Sterne überall draufpacken und gute Bewertungen, aber die maximale Anzahl an Vertrauen ist halt, würde ich sagen, ist halt so alles Wichtige, wenn man es da schafft, jemanden hinzustellen, der sagt, das ist mein Brand, ich habe das gegründet, also dann schafft man aber diesen Aspekt und das würde ich sagen, ist schon sehr, sehr wichtig. Außer man hat dann ein so innovatives Produkt, dass es den Leuten egal ist. Ja. Und man ist einfach da schon so weit differenziert. Mhm. Und in der Modebranche ist es einfach leider so, dass es sehr schwierig geworden ist, sich zu differenzieren. Und deswegen ist das Thema Personal Brand eigentlich da umso wichtiger.
Mhm. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden auch eine dritte Staffel Podcast machen. Raffi, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Auch für den Markt Europa, aber natürlich die weitere Marktdurchsetzung in Dubai, deine persönlichen Erfahrungen, wie es da weitergeht. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Austausch.
Okay.
Drück die Daumen.
Danke sehr.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.